So, einen ganz schönen guten Morgen zur 8. gemeinsamen Episode von LernOS on Air meets Corporate Learning Podcast mit Simon Dückert und mir. Also beide Podcasts erscheinen auf einerseits cogneon.de/loa und auf colearn.de/podcast. Und diesmal nehmen wir auch wieder diesen Livestream auf Twitter Spaces auf. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich mithören. Und wenn ihr am Ende die Hand hebt, dann können wir euch auch mit auf die Bühne nehmen. Aber jetzt starten erstmal Simon und ich mit einem kurzen Bericht über all das, was in der Zwischenzeit in der Community, in den beiden Communities, LernOS und Corporate Learning, so passiert ist.
Genau. Und wichtig vielleicht noch, wer nachher mitmachen will oder mit reinkommen will, man kann zwar im Browser von bei Twitter quasi zuhören, aber man kann dort nicht sprechen. Also um zu sprechen ist dann nachher die Twitter-App notwendig.
Ja, genau. So, ja, das Highlight für die Corporate Learning Community in der Zwischenzeit war natürlich das Corporate Learning Camp, das CLC 22. Und das hatte diesmal ja eine große Besonderheit. Wir haben diesmal gesagt, wir wollen das mal hybrid machen, so richtig hybrid. Und aus Nachhaltigkeitsgründen auch an zwei Präsenzstandorten. Und deshalb hat das Camp ja in Waldorf und in Hamburg gleichzeitig stattgefunden. Und wir hatten noch über 100 Online-Standorte dabei. Und da haben wir so ein paar Eindrücke. Vielleicht, Simon, können wir gleich den Einspieler mal geben. Denn wir haben noch auf dem Camp mal einen kleinen Podcast gemacht, wo es darum ging, wie habt ihr eigentlich die zwei Tage erlebt? Es war, glaube ich, am Mittag des zweiten Tages, als wir diese Fragen so gestellt haben. Und hier haben wir einfach mal eine Aussage von einer Online-Teilnehmerin rausgesucht. Hört euch die mal kurz an.
Genau, ich spiele sie ab. Jetzt können wir einmal noch richtig Remote-Erfahrung reinbringen. Die Doris hat es sich gemeldet. Wir schalten ins sonnige Mallorca.
Ja, für mich, ich bin ja Consultant und erkläre den Leuten, wie Zusammenarbeit und auch Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Konferenzen oder Barcamps in Digitalien funktionieren können und was man da tun sollte, um sie gut zu gestalten. Und insofern bin ich von der Ausstattung und vor allem auch jetzt ohne ein riesiges Budget anzuzapfen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch ganz besonders von der Denke her bin ich echt super happy, was da das Team zusammengebracht hat. Also dafür von meiner Seite der kleine Applaus schon mal. Applaus. Was meine ich jetzt mit der Denke? Ich hatte das nicht erwartet, aber es war so gut wie allen Sessions in dem Plan schon vorgesehen, dass es einen Online-Zugang gibt. Das ist richtig super. Das heißt, es war nicht die Ausnahme, dass wir online dazu kamen, sondern es war der Standard. Und es gibt es nämlich gerne, dass dann halt Dinge im Raum passieren und ein Online-Track an der Seite ist, aber dass das wirklich für alle durchlässig ist und dass auch in unserem Online-Track zum Teil Leute aus den Hamburg oder Waldorf mit dabei waren, die sich dann in irgendeine Ecke verzogen haben und damit reingeschaltet haben, das fand ich einfach richtig, richtig super. Mhm. Und aus meiner Perspektive war der Würfel auch jedenfalls der Bringer, bei jeder Gruppe größer als 5. Die Eule wusste nämlich bei manchen Gruppen dann auch nicht mehr, ob jemand jetzt einfach nur raschelt und deswegen laut ist oder tatsächlich einen Beitrag macht. Das war manchmal sehr verwirrend, was man da zu sehen bekam. Und wir im Online-Bereich hatten schon fast Schwindelgefühle. Und da macht dieser Würfel richtig viel, weil er setzt natürlich einen optischen Marker für uns, dass wir genau sehen als Online-Zuschauende, wer jetzt eigentlich gerade was sagt. Und es ist natürlich genauso auch Gold wert im Raum, dass man halt da vielleicht auch mehr in Anführungszeichen Disziplin walten lässt. Ja? Also wer jetzt gerade dann tatsächlich das Wort hat, was eben gerade bei hybriden Meetings immer so ein riesen Thema ist.
Muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn von Würfel und Eule die Rede ist, das wird vielleicht der eine oder die andere nicht kennen. Die Würfel waren quasi so Schaumstoffwürfel, da waren rote Wireless Go Mikrofone drin, die man dann im Raum hin und her werfen konnte, dass man eben für guten Ton, gute Verständlichkeit die Mikrofone nahe an den Leuten dran hatte, ne? Und die Eule, wie Doris gesagt hat, das war eine Owl Pro. Also so eine, sieht tatsächlich aus wie eine Eule, so eine integrierte Konferenzlösung mit so einer 360-Grad-Kamera und eben auch Lautsprecher und Mikrofon innen drin, die sozusagen dafür ausgelegt ist, automatisch zu erkennen, wer spricht aus welcher Richtung und dann dorthin auch die Kamera zu fokussieren. Und da haben wir, glaube ich, gelernt, kann man ja dann ausführlicher, der Ausschnitt gerade kommt aus dem langen Retro-Podcast, also gibt es auch nochmal in einer Dreiviertelstunde, da haben wir gelernt, dass wenn viele Leute im Raum sind, hat man so viel Grundgeräusch und dann fällt mal was um und jemand spricht mal so neben dem Hauptgespräch, sodass die Eule dann in Richtungen fokussiert hat, wo dann gar keiner war. Und da kam tatsächlich in der Feedbackrunde der Begriff Sehkrankheit, ne, dass dann das Bild so oft umgeschaltet hat, dass man als Online-Teilnehmer gar nicht wusste. Aber alles in allem, glaube ich, hat das schon so für den ersten Durchlauf sehr gut funktioniert. Ne?
Ja, also ich war auch ganz begeistert, dass das so funktionierte. Es war ganz, ganz eigenartig, dass auch einige Leute natürlich jetzt bei Online-Sessions teilnehmen wollten, also die nirgendwo in Präsenz angeboten wurden. Wir hatten ja drei Gruppen, ne? Die in Waldorf, die in Hamburg und die Onliner, und alle hatten auch die Möglichkeit, Sessions zu geben. Ja, und dann setzte man sich einfach irgendwo in eine ruhige Ecke in den Flur. Einer hat sich so im Schneidersitz hingesetzt, wie im Studium damals, hat seinen PC auf die Knie genommen und hat dann praktisch mit Headset an einer Session, die gerade online lief, oder am anderen Standort lief, teilgenommen.
Das war tatsächlich also so ein Punkt, da kommen wir nachher bei der LOSCON nochmal drauf. Ich bin ja Verfechter irgendwie von der These zu sagen, wenn man jetzt in so hybride Veranstaltungen geht, ist es eigentlich ein Muss, dass alle Teilnehmerinnen ein eigenes Endgerät dabei haben und die in der Sessions auch immer offen sind. Also dass man, wenn man gemeinsam auf einem Whiteboard arbeitet oder um den Chat zu sehen, dass da jeder idealerweise ein Laptop, ich würde sagen mindestens mal ein iPad dabei hat. Und tatsächlich gab es aber auch einige, die gesagt haben, wenn Leute da mit ihren Endgeräten sitzen, baut es im Raum Distanz auf, sieht vielleicht so aus oder verlockt, nebenbei mal in die E-Mails zu schauen. Also ich habe so das Gefühl, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern es gibt so verschiedene Typen von Leuten. Ne? Die einen, die sagen, wenn wir jetzt in Präsenz wieder was machen oder hybrid, es reicht, wenn vorne ein Beamer im Raum steht und man dort die Remote-Teilnehmer sieht. Und es wäre schöner, wenn die Leute vor Ort quasi kein Endgerät dabei haben. Und andere, die sagen, ein Endgerät ist absolut Pflicht und muss, auch um dann mal, so wie du sagst, irgendwo an einer ganz anderen Stelle sich vielleicht in eine Session einzuklinken. Brauche ich ja das Gerät eh dabei. Ne? Weiß nicht, wie du das, wie deine Philosophie ist und wie du das beobachtet hast.
Ja, in jedem Falle mit Endgerät, denn das hat auch mit Dokumentation zu tun. Also ich finde es ja immer gut, dass die Leute, wenn sie dokumentieren, das auch teilen. Und das kannst du halt nur digital machen. Wer sich etwas in seine Kladde schreibt, der hat es schwer, das zu teilen dann. Genau. Ne? Also allein schon, und selbst wenn es eine Twitter-Dokumentation ist, aber das überhaupt, man schreibt sich ja was auf und dann wäre es ganz schön, wenn man es gleich digital eingibt und anderen zur Verfügung stellt.
Genau.
Vielleicht noch ein paar Zahlen zum CLC 22. Wir haben insgesamt 372 Tickets verkauft, davon 110 in Hamburg, 104 für Waldorf und 158 für online. Tatsächlich hatten wir aber in den Präsenzstandorten eine relativ hohe No-Show-Rate. Und das gab so eigenartige Phänomene. Da hatten sich Leute eingeschrieben, dass sie eine Session in Präsenz geben, also in Hamburg beispielsweise, habe ich sie erlebt, mehrmals. Und dann waren die aber gar nicht online, gar nicht in Präsenz da, sondern haben sich überlegt, ich kann es auch von zu Hause aus machen. Und ich nehme mal an, bei den Session-Gebenden ist es am meisten aufgefallen, aber es gab auch bestimmt etliche Teilgebende, die einfach nur so dabei waren, die ähnliche Überlegungen hatten. Ne? Ach, na, eigentlich, vielleicht bleibe ich zu Hause. Jemand hatte auch geschrieben, es ist ganz schön, dass es online auch geht. Ich bin morgens noch im Hotelzimmer und mache die erste Session aus dem Hotel.
Also hatten wir in Waldorf tatsächlich auch. Da gab es dann auch welche, die dann enttäuscht waren, weil der eine oder die andere sich halt für Waldorf angemeldet hat und dann entweder online war oder nicht da war oder doch in Hamburg war. Ne? Also so Effekte. Und ich glaube, man muss auch einfach jetzt, insbesondere jetzt, wenn es auch in Herbst reingeht, da halt sehr flexibel sein, weil es immer sein kann, was weiß ich, Sohn oder Tochter hat am Tag vorher positiven Test aus der Schule oder so und dann muss man halt von heute auf morgen sagen, na, ich komme doch nicht vor Ort, ich will so remote dabei sein. Deswegen glaube ich, selbst wenn man jetzt so reine Präsenzveranstaltungen oder Workshops macht, muss man immer die hybride Möglichkeit mitdenken, auch wenn es im Kern gar keine hybride Veranstaltung ist. Ne?
Ja. Ja, im Grunde genommen ist es ja ein Vorteil. Wir müssen uns als Veranstalter halt bloß darauf einstellen, dass die Teilnehmerzahlen in der Präsenz in der Regel anders sind, als wir uns das vorgestellt haben. Und das ist ein Problem beim Catering. Also wir haben an beiden Standorten zu viel bestellt, weil jetzt doch deutlich weniger Teilnehmer da waren. Und das tut dann immer weh, Lebensmittel wieder wegwerfen zu müssen hinterher. Und insofern, ja, müssen wir mal überlegen, wie man damit umgeht. Man könnte immer drüber nachdenken, das Catering ganz wegzulassen und zu sagen, kümmert euch selber. Aber da sind wir noch nicht so richtig schlüssig, wie man das am besten umgeht.
Ja, oder halt jetzt so, bei uns war hier vor letzte Woche die Nürnberg Digital Woche, da war ja auch, haben uns auch getroffen auf dem Vorabend-Event, ne, wo man sagt, man stellt halt vor die Location so einen Foodtruck zum Beispiel oder mehrere Foodtrucks, die halt darauf vorbereitet sind, dass du dynamische Anzahl von Leuten hast, ne? Weil wenn die irgendwo anders stehen, dann haben die auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, haben vielleicht eine Logistik, um was nachzuholen. Ne? Also dass man da eben sagt, man bestellt es nicht so, dass das wirklich exakt für so und so viele Personen kommt, sondern dass man da halt plus minus 20% irgendwie abfedern kann in der Logistik vom Catering.
Ja, das ist eigentlich die große Chance für die Foodtrucks in Zukunft.
Ja, vielleicht, genau.
Ja, vielleicht noch so letzte Info. Wir haben insgesamt 112 Sessions hinbekommen für alle Beteiligten. Und das ist wieder so unser üblicher Schnitt. Also ihr merkt, wir hatten, weit über 300 Teilgebende und die haben wieder über 100 Sessions gemacht. Also wir liegen so immer um die 100 Sessions bei unseren zweitägigen Camps, ne? Das genau, hat wieder gut hingehauen.
Eine davon war ja die Session zur neuen Corporate Learning Community Vision. Die ist auch aufgezeichnet, kann man nachschauen. Ne, wo im Prinzip, da gab es ja vorher ein paar Leute, die so angefangen haben zu arbeiten. Ne, Visionen, die ist ja aktuell, geht sie bis 2025. Das heißt, so langsam müssen wir uns da ein Update machen. Da haben wir beide eine Session gemacht. Wie fandst du die?
Ja, ich fand's gut. Da kam eine Reihe von guten Vorschlägen und wir haben ja jetzt nochmal eine zweite Session bei der LOSCON gemacht und das war ähnlich. Also vielleicht so zum Hintergrund. Wir haben ja unsere Session, unsere Vision bisher auf 2025 ausgelegt und hatten da im Wikibook ja vier Felder beschrieben, die auch nach wie vor noch gelten. Aber alles, was wir damals, das war 2017, in diesem Hackathon, da hatten wir am Ende ja von dem MOOCathon noch so ein Hackathon mit 30 Community-Mitgliedern da beschrieben haben, bezog sich im Wesentlichen auf die typische L&D-Abteilung. Also die hatten wir so im Hinterkopf, also auf die Personalentwickler, die alle im Grunde genommen die einzelnen Mitarbeiter fit machen für die Zukunft. Ne? Und wir haben jetzt gesagt, naja, die Zeit ist weitergegangen und wenn wir uns mal kritisch ansehen, dann müssten wir eigentlich nicht nur einzelne Mitarbeiter unterstützen, sondern wir müssten die ganze Organisation unterstützen beim Lernen. Und haben so gesagt, unser neuer Rahmen müsste eigentlich heißen, wie können wir die lernende Organisation unterstützen? Und das sind ganz andere Dienstleistungen, die daraus entstehen. Wobei wir aber sagen, ja, die Einzelnen dürfen wir auch nicht vergessen, denn die lernende Organisation besteht ja aus Menschen, die sich auch selber weiterentwickeln müssen. Ja. Aber den großen Rahmen wollen wir darum noch setzen. Und ja, all das, was jetzt so an Inputs noch kam, arbeiten wir da noch ein. Und dann wollen wir irgendwie im Herbst, da ist noch nicht genau raus, wie, vielleicht sogar einen Hackathon mal für in der Community anbieten. Wer Lust hat, sich mal einen Tag lang mit uns über die Vision so zu unterhalten, dass wir sie dann auch dort verabschieden können.
So wie beim Wikibook damals halt ein Update machen. Ne? Genau. Ich finde zwei interessante Aspekte noch der Vision. Dadurch, dass wir den Rahmen Lernorganisation jetzt außenrum gemalt haben, haben wir unsere vier Handlungsfelder über die Organisationsgrenze hinaus erstreckt. Ne, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den wir vorher nicht so betont haben. Ne? Wenn man zum Beispiel in das Handlungsfeld der Lernumgebungen schaut oder auch der Lernenden selber als selbstgesteuerte lebenslange Lerner, das stand bisher halt einfach als so ein Kapitel in der Vision und jetzt dadurch, dass dieses Feld über die Organisationsgrenze rausgeht, kann man da eben auch sehr schön verdeutlichen, dass die Lernenden nicht nur mit Inhalten, die in der Organisation angeboten werden, in den Degrees und Masterplans und Success Factors dieser Welt, sondern dass die eben auch draußen auf YouTube und Google und all den Tools, die Jane Hart in ihren Top 10s und Top 200s immer ermittelt, unterwegs sind. Ne? Also dieses Außen-Innen wollen wir in alle Handlungsfelder reinbringen. Und was ich auch noch wichtig fand als Schritt, wir haben jetzt sozusagen nicht nur die Handlungsfelder reingemalt in die lernende Organisation, sondern auch die Wertschöpfungskette der Organisation. Also sprich die Stakeholder, die Kunden, die Trends, die irgendwie außen vorherrschen, die Zusammenarbeit intern, die Produkte und Dienstleistungen, die erzeugt werden. Weil ganz oft so das Thema Lernen halt wie so eine Selbstbeschäftigung oder Selbstzweck dasteht, ne? Und letztendlich geht es halt darum, irgendwie das Funktionieren der Organisation zu verbessern, ihr zu helfen, den Zweck besser zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, da eben auch nochmal die Wertschöpfungskette mit in den Blick zu nehmen.
Ja, genau. Damit wird auch die Anerkennung der Arbeit einen höheren Stellenwert haben, glaube ich. Denn logisch, wir sind im Unternehmen dafür da, das Unternehmen voranzubringen.
Genau. Und es ist halt auch das Working is Learning und Learning is the Work, ist letztendlich ja auch diese Brücke. Ne, zu sagen, ich darf nicht Weiterbildung lernen als eine Insel sehen und Arbeit als eine Insel sehen. Ne, und der Abteilungsleiter darf so denken, ja, wenn der Mitarbeiter da mal einmal im Jahr 2 Wochen auf ein Seminar geht, ist dann Lernen, wenn er wieder zu mir zurückkommt, denn die Abteilung ist Arbeiten, sondern das muss man eben zunehmend verflochten sehen, die 2 Themen.
Genau. Und es gibt eine Organisation, also mich fasziniert die immer so im Sinne von, sie machen vor, dass sie eine lernende Organisation sind schon. Sie meinen zwar, sie entwickeln sich dann noch, man ist ja nie so richtig fertig damit, aber die sind da irgendwie vorbildlich, Simon. Und da hattest du ein Video gemacht, was mich sehr fasziniert hat, mit denen, als sie auf irgendeiner Veranstaltung dargestellt haben, welche verschiedenen Facetten das eigentlich so hat, zur lernenden Organisation zu werden. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen.
Genau, das ist die DATEV in Nürnberg. Arbeiten wir eine Weile schon zusammen mit denen. Wer die nicht kennt, Organisation mit gut 8000 Mitarbeitenden, genossenschaftlich organisiert, und im Prinzip bieten die an Software und Dienstleistungen für Mitglieder, die so aus dem Steuerberater- und Rechtsanwaltseck kommen. Na, also so, das ist so deren Produktspektrum. Sind sehr lange schon dabei, sehr frühzeitig auch innovativ. Also die haben seit ihrer Gründung 50er, 60er Jahre schon sehr früh in EDV eingestiegen, wie es damals noch hieß, ne? Also IT, digitale Transformation, sehr frühzeitig. Sind jetzt natürlich mitten so in dem Übergang in die Cloud, vielleicht so wie auch ein SAP oder wie eine Microsoft jetzt in den letzten Jahren. Und was da halt spannend ist, ist, dass nicht nur so von der operativen Ebene das Lernen betont wird, sondern eben auch sehr strategisch und top-down. Also da können wir die Shownotes mal verlinken. Gibt's in Computerwoche CIO.de, gibt's einen Artikel, der ist überschrieben, wie DATEV zur lernenden Organisation wird, mit Statements vom Vorstand Robert Meyer. Oder auch in Neue Narrative gab es einen Artikel Tradition und Wandel, wie DATEV eine lernende Organisation wird, wo auch so diese ganze Geschichte beschrieben ist von so einem Ursprungsprojekt 2018, 2019, Fit für die Zukunft, wie sich daraus eigentlich alles, was so heute gebündelt ist unter dem Hashtag oder unter dem Label DATEV lernt, verbirgt. Da hat ja auch die Julia Banger, die mittlerweile im Vorstand COO und CHRO ist, auf der LOSCON einen Vortrag gehalten. Den gibt es als Video auf YouTube, werden wir auch verlinken. No, und da, wenn man mal so reinschaut und reinliest, braucht man erstmal eine ganze Weile, um überhaupt zu erfassen, was so die einzelnen Bausteine sind und was mit was zusammenhängt. Also Fit für die Zukunft als Ausgangspunkt. Der Christian Kaiser ist vielleicht in sozialen Medien sehr präsent mit dem Co-Creation Camp, dem DATEV Barcamp, dem Digicamp, was früher mal in Fußballstadien war, jetzt online natürlich auch stattfindet. Gestern, vorgestern war es erst wieder. Dann stolpert man vielleicht über den Alpa oder über den Lati, die so die Rolle der Learning Coaches haben. Dann gibt's so das Konzept von Lernamigos, also so eine Bündelung von verschiedenen Rollen, die das Lernen in der Organisation fördern. Dann gibt's sogenannte Future Work X. Das ist, was wir in LernOS die Koalition des Lernens beschreiben, also im Wesentlichen so ein Schulterschluss von Fraktionen, die sich um Change, Transformation, Diversity kümmern, wo Christian und Caro aktiv ist, aber eben auch die klassische Weiterbildung, das klassische L&D-Department mit Simone und Benedikt. No, und da hatten wir so 2 Monate her auf der Agile HR-Konferenz in Köln mal eine Session gemacht und das vorgestellt, und die haben wir eben aufgezeichnet und als Video bereitgestellt, und da gab es jetzt ein Update eben auch auf der LOSCON, und beides würde ich mal in den Shownotes mit verlinken. Was mir wichtig ist, und das war ja auch ein Kern von meinem Impuls auf der LOSCON, wirklich jede Organisation ist eine lernende Organisation. Also ich finde es immer fürchterlich, wenn so drüber gesprochen wird, wollen wir denn eine lernende Organisation werden oder so aus meinem Metier, wollen wir Wissensmanagement einführen? Ich sag, so wie ein Mensch nicht lernen kann, kann eine Organisation nicht lernen. Ne? Also da wird jeden Tag gelernt, jedes Organisationsmitglied lernt da jeden Tag. Es werden Fehler gemacht, daraus wird gelernt, es wird sich von anderen Dingen abgeschaut und so weiter. Also sowohl das formelle als auch das informelle Lernen findet statt. Ne? Die Schlüsselfrage ist, denke ich, wie systematisch, wie planvoll, wie flächendeckend wird das gemacht? Und schlussendlich, wenn man jetzt so auf den Wirtschaftsbetrieb guckt, wird es besser oder mindestens genauso gut gemacht, wie es der Wettbewerb macht? Also kann ich mich auf einem Markt behaupten, mit dem, was ich da lerne und mit meiner Lerngeschwindigkeit? Und da glaube ich, so ein bisschen eine Besonderheit, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, glaube auch ein paar Mal schon im Podcast. Man kann sich so aus diesen ganzen IT-Technologiebereichen sehr viel abgucken, wie so modernes Lernen aussehen kann. Gar nicht so sehr, weil da so viel Pädagogen und so weiter sind, sondern einfach, weil dort die Halbwertszeit des Wissens, wenn man mal die Größe herannehmen will, also wie schnell veraltet Wissen, die ist so kurz. Ne? Wenn ich ein Studium gemacht habe und fange das Arbeiten an, kann ich eigentlich mit dem Wissen aus dem Studium schon nichts mehr anfangen, sondern da haben sich schon so viele Dinge geändert, ne? Dass einfach in diesen Bereichen ganz neue Mittel und Wege gefunden sind, um das Lernen zu organisieren. Ne? Und viele Tools und Methoden, über die wir sprechen, seien das soziale Medien, seien das Barcamps, seien das Hackathons, all sowas. Das kommt ja alles aus dem IT- und Technikbereich, ne? Und vielleicht nicht aus der Geschichtswissenschaft. Einfach weil da eben die Halbwertszeiten des Wissens, die Verfallszeiten so unterschiedlich sind. Und da ist eben die DATEV mittendrin. Ne? Man denkt immer so, ganzes Steuerthema ist ja doch eher konservativ, ne? Aber die sind ja eigentlich. Klar, brauchen viel Know-how über Steuern, aber deren Kern ist ja quasi Software für Steuerberater zu machen. Und da ist man natürlich in all den Trends und technologischen Wandeln, wie eben auch Microsoft oder eine SAP ist.
Ja, wobei alle, die sich mit Steuerrecht beschäftigen, die müssen auch sehr viel lernen, weil ich glaube, da ändert sich unglaublich viel.
Die müssen viel lernen, aber es ist halt, wenn man die mit Dave Snowden gesprochen, es ist halt nicht komplex, sondern vielleicht eher kompliziert. Ne? Es ist alles regelbasiert. Ja. Man muss die Gesetze kennen und ich weiß nicht, jeder, der jedes Jahr vielleicht sich an die Steuererklärung setzt, der kennt es. Da hat man einfach keinen Bock drauf, da in irgendwelchen Steuergesetzen zu suchen und zu lesen. Also es ist viel und es ändert sich viel. Aber es ist eben alles was man in Software und in Regeln auch abbilden kann, wo man Assistenten oder Bots bauen kann. Ne? Und ich denke, dass die große Herausforderung ist quasi die Geschwindigkeit, mit der Kunden sich wünschen, dass Software sich aktualisiert, dass die Interfaces, also Benutzeroberflächen modern aussehen, dass die interaktiv benutzerfreundlich sind, ne? So sich darauf einzulassen und auf diese viel schnellere Taktzahl, wo erwartet wird, dass Software sich aktualisiert.
Ja, eines fasziniert mich an der DATEV immer, sie sorgen immer dafür, dass sie nie so ganz unter sich bleiben. Also alle diese Veranstaltungen, die sind zum größten Teil immer mit einer Öffnung nach außen verbunden. Sie sagen, wenn wir das selber im eigenen Kreis machen, dann schwimmen wir immer im eigenen Saft. Aber zum Beispiel bei den DATEV Digicamps, die ja eigentlich dafür da sind, die eigenen Mitarbeiter in der digitalen Transformation zu unterstützen, da sagen die, wir wollen 30% externe Teilnehmer dabei haben, einfach um andere Ideen mit reinzukriegen. Und das finde ich sehr mutig und scheint seit Jahren gut zu funktionieren. Also auch da so ein bisschen Vorbild für andere Organisationen.
Also man muss es natürlich jetzt in so einer Genossenschaft, wenn man sagt, man möchte irgendwie die Kanzleien einbinden, ne? Also sozusagen die, in einem Wirtschaftsbetrieb würde man sagen, die Kunden. Da muss man es öffnen, ne? Weil dann bringt es ja nichts, wenn ich drüber sprechen will, wie irgendein Produkt gefällt oder nicht gefällt oder was man sich noch wünschen würde. Dann bringt es ja nichts, wenn man im eigenen Saft quasi kocht, sondern da muss ich ja irgendwie die externe Sicht mit reinbringen. Ne? Und wie du sagst, finde ich das auch sehr mutig, ne? Zu sagen, dann eben nicht nur die Extended Enterprise, also sozusagen die Kunden mit rein, sondern es sind immer auch Plätze da für jede, der sich da anmelden will und in der DATEV Community gibt es eine Landingpage, wo dann jetzt auch das Herbstcamp dann drauf sein wird und man sich einige Monate vorher anmelden kann. Genau, dann hat man noch eine Aktion Corporate Learning Community auf der LearnTech, da war ich nicht dabei, aber du warst dabei und da gibt es auch einiges an Doku und Stimmen dank Podcast-Studium.
Ja, genau. Also wir hatten wieder die schöne Situation, dass wir gleich zwei Einladungen hatten, auf die LearnTech zu kommen. Die erste Einladung kam von der LearnTech selber, von der Messe. Die haben gesagt, die hatten uns ja 2019 schon mal eingeladen, uns einen Stand zur Verfügung gestellt, weil sie es gut fanden, dass wir als Corporate Learning Community dort präsent sind. Und diesmal kam die wieder von der LearnTech, aber auch von einem Gemeinschaftsstand, die noch einen Platz frei hatten auf ihrem Stand. Und wir haben uns dann für diesen Gemeinschaftsstand entschieden. Das waren Campus Founders. Die hatten so einen Stand da organisiert, wo verschiedene Startups stehen, und die wollten uns dann ganz gern dabei haben, und das war auch ganz schön, weil wir da sehr willkommen waren. Also man hat uns unglaublich gut unterstützt, und die haben uns praktisch den Tisch mitgebracht, den wir brauchten. Die haben uns einen großen Pixlip-Ständer mitgebracht, wo wir nur so unser Plakat einhängen konnten. Und also sind da richtig hofiert worden. Mhm. Und das hat für uns den Vorteil gehabt. Wir standen sehr prominent vorne in Halle 1. Das ist die wichtigste Halle bei der LearnTech, und waren damit gut sichtbar. Und bei uns war tatsächlich die ganze Zeit was los. Nun ist für uns so eine Community, so ein Stand natürlich gar nicht so einfach, weil 3 Tage dauert die LearnTech, und jetzt muss man 3 Tage lang Standdienst organisieren. Das haben wir ganz einfach gemacht. Wir haben in der Community ausgeschrieben. Für jede Stunde konnte man sich eintragen, wer will mitmachen. Und siehe da, wir waren fast immer mindestens zu zweit besetzt am Stand. Also Community-Mitglieder haben Zeit gespendet, um dort am Stand zur Verfügung zu stehen für andere. Und damit war unser Stand auch immer irgendwie attraktiv. Und vielleicht können wir einen kurzen Einspieler geben, denn wir haben am Ende des 2. Tages so eine Zusammenfassung schon mal gemacht, und hören wir uns bloß mal 1 Minute an, was da der Simon Qualmann sagt.
Wir haben im Gegensatz zu gestern auf jeden Fall viel, viel mehr Publikum vor Ort. Wir kriegen auch viel mehr Laufkundschaft hier am Stand mit. Es herrschen sehr, sehr gute Stimmungen. Die Atmosphäre ist gut. Man guckt immer gerne auf Karl-Heinz in Pappfigur. Wer ist das? Könnt ihr mir ihn vorstellen? Also die Eyecatcher-Idee mit Karl-Heinz als Pappfigur ist auf jeden Fall gelungen. Selbst für sehr, sehr IT-affine Menschen, die sagen, wie kann es denn sein, dass auf einer LearnTech-Messe analoge Angebote, Eyecatcher angeboten werden, wie zum Beispiel ein Flipchart oder eine Person mannshoch, sorgt dann trotzdem genau für den gewollten Effekt, dass man das sieht, da stehen Menschen dahinter, und genau darum geht's ja bei der CLC, dass dort Menschen dahinter stehen in der Community, die das Corporate Learning mit ausmachen. Und meine Erfahrung an dem Stand heute ist, dass viele Menschen vorbeipassieren, sich angesprochen fühlen, weil dort eine positive Atmosphäre herrscht. Es wird anders als bei den anderen Ständen kein Verkaufsangebot gemacht, sondern hier wird sich ausgetauscht und man bleibt mal stehen, weil das die Menschen auch mitkriegen, zumindest ist das mein Eindruck heute gewesen, dass dort ein gewisses Netzwerk Austauschthema ist, und irgendwie steht dort eine Gruppe, die unterhält sich über irgendwo was. Da will ich jetzt mal hingehen und gucken, worüber die eigentlich alle sprechen. Weil es macht den Eindruck, als wäre da so eine Art Come-Together.
Das ist ein ganz spannender Aspekt. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Ich hatte mit dem Harald Schirmer und dem Christian Kaiser so einen kurzen Retro-Podcast zu der Copetri-Messe-Veranstaltung gemacht, ne? Die ja dieses Jahr neu gestartet ist. Copetri ist die Abkürzung für Community, People, Transformation und Innovation. Und da sagen auch beide, dass eine Besonderheit war, dass die Stände eigentlich anders als auf typischen Messen, das war alles so, es war alles vorgegeben, also man musste gar nicht irgendwie einen eigenen Messestand aufbauen, dadurch sahen alle einheitlich aus. Und es war mehr so das Miteinander, das Netzwerken, das Miteinandersprechens im Mittelpunkt. Und das hatte mich dann, als ich es erzählt habe, sogar ein bisschen geärgert, dass ich da nicht hingegangen bin, weil ich muss gestehen, von so diesen typischen Messehallen, wo jeder irgendwie versucht, den buntesten Stand zu haben und dich mit Lautsprechern vollzuschreien, dass du dich da irgendwo hinsetzt oder irgendwo von so einem Sales-Droid bearbeiten lässt, ist, finde ich mal, ganz schrecklich als Atmosphäre. Da muss ich mich immer hinquälen. Aber genau sowas, wenn das der Trend ist, glaube ich, ne, dass Messen eher zu Begegnungsorten werden, dass da Menschen sichtbar werden, Community-Interaktion möglich wird, das ist was, was mich an der Messe dann auch viel mehr wieder interessieren würde. Ne? Ich weiß nicht, wie es auf der LearnTech war. Ich war ja, wie gesagt, nicht da.
Ja, das war übrigens eine Rückmeldung von ganz vielen Besuchern, die irgendwie immer ganz erleichtert gesagt haben, ach, ihr seid die Einzigen, die mir hier nichts verkaufen wollen. Mhm. Und das sind ja alles Experten, die über Lernen oder Learning-Experten, die da hinkommen. Und natürlich wollen die über Lernen reden. Natürlich wollen die sich austauschen mit anderen. Und uns ist dabei so richtig bewusst geworden, das fehlt auf den Messen. Ne? Also wir waren so die einzige Station, wo man einfach mal ganz ungezwungen über irgendwelche Lernerfahrungen oder sowas reden konnte, mal sich austauschen konnte mit Kollegen und so. Und insofern denke ich, müssen wir mal sehen, wie wir das ausbauen können. Ich habe mich auch verabredet, oder wir haben noch keinen Termin, aber müssen jetzt demnächst mal machen mit dem René Neumann von der LearnTech. Vielleicht können wir im nächsten Jahr da ja wirklich was Größeres draus machen. Aber dann müssen wir auch in der Community nochmal drüber reden und die Community muss mitmachen. Mhm. Ja, zu unserem Stand vielleicht noch ergänzend. Wir hatten wieder was Neues probiert. Das hast du, Simon, schon mal bei der L&D Pro damals so ähnlich aufgebaut. Wir hatten diesmal einen hybriden Gesprächstisch. Und hybride Gesprächstisch hieß, da ist ein Tisch mit vier Headsets und einer Anbindung an MS Teams. Und den Link haben wir noch draußen verteilt, sodass man sich mit uns am Stand unterhalten konnte, aber eben auch online dazuschalten konnte. Es haben sich noch nicht so viele Leute online dazu geschaltet, also so 2 bis 3 am Tag. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass wir es vielleicht nicht genügend bekannt gemacht haben. Dann war so die Hürde, wie bringt man die Besucher dazu, dann das Headset aufzusetzen, denn sonst macht's ja keinen Sinn, dann hören ja die Onliner nichts. Und das ging in der Messe wunderbar. Also jeder hat sofort zugegriffen und das Headset aufgesetzt. Das hatte auch einen riesen Vorteil, weil wir hatten einen Stand da vorne, wo es sehr laut war. Und deshalb blieb einem normalerweise nichts übrig. Man musste fast schreiend sich unterhalten und das geht auf die Stimme. Und mit dem Headset konnte man sofort die Lautstärke reduzieren, denn man war ja jetzt ganz dicht am Mund des jeweiligen Sprechers. Und damit war das so eine entspannte Gesprächsatmosphäre. Und wenn man dann nach einiger Zeit fragte, Mensch, was Sie da eben erzählt haben, war so interessant, können wir das aufnehmen? Habe ich kein einziges Nein gehört. Ja, genau. Also es sind insgesamt 35 Aufnahmen. Das ist ähnlich, wie wenn man, ein bisschen viel für uns.
Wie wenn man podcastet in, also vor Pandemiezeit in so Großraumbüros, ne? Da war es auch so, da hat man oft so ein Besprechungseck gehabt und wenn man da jetzt irgendwie sozusagen ohne Headsets, also ohne Kopfhörer als Monitor gepodcastet hat, und das Außengeräusche waren laut, dann hat sich das so aufgeschaukelt. Man hat dann immer lauter gesprochen. Ne? Und das passiert mir auch in Messehallen oft. Oder man merkt das über den Tag.
Genau.
Jeder Stand fängt dann an, seinen Lautsprecher ein bisschen lauter zu drehen. Und ich finde, so ein Headset ist immer sehr gut geeignet, um sich einfach aufs Gespräch zu fokussieren. Und man hört sich eben laut genug, dadurch, dass die Kopfhörer geschlossen sind. Die dämpfen alles außenrum runter. Und das ist eben sehr gut, um sich aufs Gespräch dann gut fokussieren zu können.
Ja. Okay. Simon, dann gab's aber für dich noch eine ganz große Veranstaltung, die LOSCON 22. Ich war auch dabei und war ganz fasziniert. Das war ja nochmal ein extra Highlight.
Also ganz verarbeitet ist er auch noch nicht. Die war erst letzte Woche. Ich sitze hier auch noch in ziemlich vielen Kisten und so weiter. Wir haben noch gar nicht geschafft, alles aufzuräumen. Wir hatten die LearnOS Convention letzte Woche, waren ja die letzten 2 Jahre in online und sind jetzt in Hybrid gegangen, also waren quasi auf der Kaiserburg in Nürnberg, da ist eigentlich der Großteil eine Jugendherberge, da ist aber auch ein recht schöner Konferenzbereich reingebaut, ne, so einen schönen großen Saal, der Appline-Saal, den man als Plenum verwenden kann und dann außen unter den Bögen sind quasi dann abgegrenzte Räume, die wir als Sessionräume verwendet haben. Hatten auch vor Ort 100 Teilnehmende und online so um die 150, also schöne Größe eigentlich. War kein reines Barcamp, wir nennen es Multiformat-Event immer, also wir hatten am ersten Tag, es war so 1,5-tägig, Impulsvorträge, 4 Stück, so ein bisschen TED-Talk-artig und dann sogenannte Lightning-Talks, sind so Kurzvorträge, 5-minütig, dann natürlich ein Abendprogramm und am nächsten Tag dann, ja, im Barcamp-Raster Sessions, Workshops und vielleicht als kleine Besonderheit noch so Assemblies. Assemblies sind so Tische, Anlaufstellen, wo man hingehen kann, um sich halt thematisch dauerhaft zu einem Thema auszutauschen. Wir hatten das Thema, Oberthema, The Re-Return of Knowledge Management, ne, so dieses stetige Wiederkehren des Themas Wissens und Lernen in Organisationen, ne, was uns unserer Meinung nach auch jetzt das ganze 21. Jahrhundert noch beschäftigen wird in verschiedenen Facetten, wo es dann immer Schwerpunktthemen gibt. Also da gab es so eine Wissensmanagement Assembly dazu, wo wir auch versucht haben, so ein bisschen interdisziplinär, ne, es waren aus Corporate Learning Community viele da, waren aber auch aus der Gesellschaft für Wissensmanagement viele da, war aus der Digital Workplace Community viele da, weil wir eben dran glauben, dass das ein Thema ist, was man interdisziplinär angehen muss. Also Wissensmanagement Assembly gab es, so Content Curation gab es eine, in der Fotostrecke habe ich schon gesehen, du warst öfter mal in der Podcasting Assembly, da hat man einen Rode Procaster stehen, wo dann Podcasts aufgenommen worden sind, der Alfred hat was aufgenommen, das wird jetzt auch alles nach und nach veröffentlicht. Und der hybride Ansatz war quasi, auf der einen Seite ein Slack-Netzwerk parallel zu haben. Also wir hatten im Orga-Team drüber gesprochen, dass so diese ganzen 2D, 3D-Tools, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren verwendet haben, wahrscheinlich für so eine hybride Veranstaltung nicht geeignet sind, weil die Leute, die vor Ort sind, keine Lust haben, ihren Avatar da auf einer Karte mitzubewegen, wenn sie hin und her laufen. Also der Ansatz war eher so die einzelnen Orte, Sessionräume, Chats, Infodesk in die einzelnen Kanäle von Slack zu verlegen, also von so einem Multikanal-Chat-Tool. Mit der Besonderheit, dass in den Kanälen auch Audio-Chats möglich waren. Also so ähnlich wie das in wir jetzt machen, hier in Twitter Spaces oder wenn man es vielleicht von Discord kennt oder Mumble. Ne, man kann da sehr einfach und leichtgewichtig miteinander sprechen, was dann viele eben auch in der Abendveranstaltung gemacht haben. Da waren dann so immer so 3, 4, so 2er-, 3er-Grüppchen. So wie die halt an der Burg draußen standen und sich unterhalten haben, waren die eben auch online, die Leute dann zu Hause und konnten da eben auch noch miteinander quatschen. Und die Breakout-Räume hat man ausgestattet, kann ich den Link auch in die Shownotes tun. Wir haben uns hier für uns für die Akademie so ein Hybrid-Meeting-Kit gebastelt, wo eben so eine Opsport-PTZ-Kamera drin ist, die man drehen kann im Raum, wo so dieser Würfel, also diese Mikrofone drin sind, die man hin und her schmeißen kann. Ja, und so hat man eben im Sessionplan 4 Hybrid-Sessions, die quasi eine Entsprechung in dem Raum vor Ort hatten. Also 4 Räume waren immer online, offline gemischt. Und 2 Sessions waren rein online. Ne? Also da war dann, gab's vor Ort nichts. Wir hatten genug Platz. Wir haben die Location nur mit 30% ausgelastet. Ne? Weil Corona-Zahlen ja wieder ein bisschen steigen. Das heißt, da hat man genug Platz gehabt auf der Empore, sich da mit seinem eigenen Notebook zu verkrümeln und da eben an einer Online-Session teilzunehmen. Und wir sind noch in der Auswertung, also im Feedbackbögen und so noch gar nicht ausgewertet. Was man sagen kann, ist, dass so in der Abschlussrunde, die gibt's auch auf YouTube, so dieses hybride Erleben, ne, wir hatten uns ja vorgenommen, perfectly hybrid, online, offline, auf Augenhöhe, dass das sehr oft als positiv genannt worden ist. Also auch wenn man selber irgendwie 1000 Sachen hat, die man das nächste Mal besser machen würde, doch im Großen und Ganzen wohl ganz gut funktioniert hat. Wir erheben immer so Net Promoter Score, der liegt mit 77 Punkten aktuell bei 30% Rücklauf, ja, nahe an World Class. Also da war das Feedback sehr gut, auch für die Location. Die hat 4,8 von 5 Sternen im Moment. Und der Schnitt, glaube ich, bei Online ist auch bei 4,3 oder 4,4. Also ich denke, so allem in allem ist ganz gut. Die ganzen Details werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch auswerten. Der Hans aus dem Orga-Team hat ja ein eigenes Hybrid-Experience-Feedback-Formular gemacht. Da gab es auch 160 Eintragungen, glaube ich. Da treffen wir uns nächste Woche, um da zu besprechen, wie wir es auswerten. Und es wird dann am 9. September gibt es so eine Making-of-Session, 14 Uhr, wo wir dann mal so auf der einen Seite so ein bisschen erklären, wie das alles gemacht war, wie es geplant war, was geklappt hat, was unsere Lessons learned sind, Fragen beantworten und auch die Ergebnisse dann aus der Evaluation vorstellen. Aber das war so mein erster Eindruck. Ich sehe bei den Hörenden sind auch einige dabei, die vor Ort waren. Jetzt können wir mal, bevor du vielleicht sagst, wie es dir gefallen hat, schalte ich mal den Space um, dass alle ihr Mikro öffnen können, falls da jemand was dazu sagen will. Ne? Ich sehe die Nicole, die war auch in der Orga. Der Ragnar ist dabei, der hat eine Session gemacht. Der Gunnar ist bei den Hörern, der macht ja auch viel mit so Hybrid und Online und Streaming. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gern Mikro aufmachen. Aber Karl-Heinz, wie war es denn aus deiner Perspektive?
Ja, also es war wieder ein absolutes Highlight und das liegt natürlich auch ganz viel an dir, Simon. Ich bewundere ja immer, welche technischen Ideen und welche technische Umsetzung du da auch wirklich hinbringst und das funktioniert dann auch immer alles. Ich glaube, wir haben gar nicht gemerkt, dass es irgendwo mal einen Fehler gab. Du selber hattest bloß berichtet, dass da mal so falsch eingestellt war, aber die Teilnehmer haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Also Hochachtung. Und ja, man muss sagen, der technische Aufwand für diese Hybrid Paid-Varianten, der ist wirklich enorm. Also um es richtig zu machen, muss man sich da richtig gut einfuchsen und viel Technik auch beherrschen, mitbringen und beherrschen.
Wenn man dann Making-of auch nochmal drauf eingeht, ich würde es ein bisschen relativieren sogar fast. Also es kommt darauf an immer, womit man es vergleicht. Wenn ich mal zurückdenke, 2006 war hier in Nürnberg das erste Barcamp, wo wir überlegt haben, wie wir das machen, wie die Räume aufgeteilt sind, wie wir die Gäste, Gästinnenführung machen und so. Das war alles total kompliziert und es hat 1, 2, 3 Jahre gedauert, bis das durchdrungen war und Routine war. Ne? Und ich glaube jetzt, was Hybrid angeht, stehen wir jetzt genau da an diesem Anfang. Ne? Also ganz viel muss man jetzt erst lernen. In 2, 3 Jahren ist das völlig normal. Der zweite Punkt ist, wenn man sich mal so klassische Konferenzen anschaut, die vielleicht ihre Vorträge live streamen oder auch wenn jemand schon mal auf der Republika war, so Republika Mainstage. Wenn man sich da mal die Batterie anschaut an Menschen, an Notebooks, an Videomischern, an Monitoren, an Equipment, was da hinten quasi auf in der Technik aufgebaut ist, dann war das, was wir in der LostCon hatten, ein Witz dagegen. Ne, weil wir sozusagen mit Equipment, wenn man das zusammenrechnet, kostet vielleicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall keine 10.000 Euro in Summe. Und das ganze Team, was das Equipment geschmissen hat, war jetzt nicht irgendwie irgendwelche Agenturen, die das den ganzen Tag machen, sondern es waren einfach Leute aus der Community. Ja, der Benedikt hat den Streaming-Rechner bedient und der Magnus hat den Videomischer bedient und der Kurt, der ein paar Mal im Orga-Call dabei war, hat die Kamera geführt. Also es ist mehr, als man es vielleicht von so einem Offline-Barcamp gewohnt ist, aber nein, es ist auch nicht so komplex und kompliziert, dass wenn man es will und sich da so ein bisschen reinfuchsen will, man das auch selber auf die Beine gestellt bekommt. Da habe ich so ein bisschen die Angst davor nehmen, ne? Falls jetzt jemand sagt, Hybrid können wir auf keinen Fall, weil das ist so aufwendig, dass das nur Leute machen können, die irgendwie 100.000 Euro Budget und 20 Leute Dienstleister haben. Ne? So ist es auch nicht. Und das versuchen wir in dem Making-of dann auch so ein bisschen transparent zu machen, so Checklisten, welches Equipment eignet sich eben auch zu publizieren, um da vielleicht Leute zu ermutigen für ihre eigenen Veranstaltungen.
Ja, das stimmt.
Ja, ich weiß nicht, von den Zuhörenden, der Space ist umgeschaltet. Falls ihr irgendwie was sagen wollt, Holger, Nicole, Ragnar, Stefan, Markus, könntet ihr, wenn ihr wollt, euer Mikro einfach einschalten und könnt euch zu uns dazugesellen. Machen wir hier gerade das Fenster zu, weil hier ist irgendwie, muss ja online immer ein bisschen warten, ne? Bis da jeder so. Morgen, grüß dich.
Morgen, ich war im Urlaub, ich konnte nicht teilnehmen und ich habe jetzt ja richtig, ach so scheiße, habe ich gedacht. Also, alles, was ich gelesen habe, war super und habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich, ja, was heißt geärgert, aber ich meine, muss ja Urlaub machen, aber muss ein super Event gewesen sein, Glückwunsch an alle. Das war's.
Danke dir, Holger, das freut mich, vor allen Dingen, weil du ja auch sehr viel machst in die Richtung. Ich kann dich vielleicht ein bisschen trösten, ich hatte es gar nicht dazu gesagt, wir haben versucht, weil das ist das Schöne am Digitalen, dass man es sehr leicht fällt zu dokumentieren. Wir hatten als Prinzip Recording by Default, also das heißt, alles im Programm wurde aufgezeichnet, alle Sessions wurden per Default aufgezeichnet. Die Session Owner hatten bei der Einreichung so ein Recording Opt-out, also man konnte sagen, ich möchte nicht, dass meine Session aufgezeichnet wird. Davon hat niemand Gebrauch gemacht, also wir konnten tatsächlich alles aufzeichnen. Und bei uns im Wiki, wikicognion.de/LostCon22 entsteht jetzt so nach und nach die Dokumentation. Also bis nächste Woche Mittwoch, da ist dann die letzte Session da. Das ganze Programm, die Impulse, Lightning Talks und so sind schon veröffentlicht und Benedikt ist gerade dran, das Impressionen-Video zu schneiden. Das wird so ein 6:30 Minuten, wo wir versuchen, auch so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen. Also du kannst, wenn du magst, kannst du das so ein bisschen nacherleben.
Simon, ich glaube, also erst einmal vielen Dank. Was ich jetzt so, ich mache ja auch alles nur noch fast offline, es ist doch noch ein Unterschied, wenn man den Fieber hat, dabei zu sein.
Ja.
Also das ist das, was dieser Funke, der auch überspringt bei offline, und du könntest dich ja noch mit dem mal kurz vernetzen und das sehen. Ich glaube, so ist in meiner persönlichen Wahrnehmung, das ist nochmal 300-400% mehr, als ich nachher ein Video
anzugucken. Es waren tatsächlich auch einige Feedbacks, die gesagt haben, sie waren dieses Jahr online dabei, ist fast schade, sie wollen nächstes Jahr in Präsenz dabei sein. Kleiner Spoiler, wahrscheinlich 4. oder 5. Juli 2023. Aber umgekehrt gab es eben auch viele Leute, die gesagt haben, Mensch, ich schaffe das nicht, mich 2 Tage irgendwie loszueisen. Ich finde super, dass ich zumindest bei Teilen des Programms oder an einem der beiden Tage online dabei sein kann. Deswegen, ich beobachte so ein bisschen am Markt im Moment. Es gibt so die Fraktion, die sagt, wir gehen wieder rein in Richtung offline. Und es gibt die anderen, die sagen, ah, online ist so einfach und bequem, wir machen nur noch online. Ich glaube so ein bisschen dran, dass man wirklich an diesem Hybrid-Thema dranbleiben sollte und dass da ein Riesenpotenzial drinsteckt, das weiterzuentwickeln.
Ne? Und ja, noch ein Satz dazu oder von mir, weil da können die Kollegen aussprechen. Also für mich persönlich wäre es keine Alternative, jetzt 2 Tage nach Nürnberg zu fahren, weil das kriegt man heute jetzt in der Welt gar nicht mehr so hin. Aber sich substanziell dazuzuschalten und dabei zu sein, hat diesen Genuss. Also ich würde es immer offline machen, aber live dabei sein. So, das war so mein Impuls. Ja. Danke und ich freue mich drauf.
Danke dir, Holger. Danke, ciao.
Ja, da würde ich mich gerne auch sofort mit einreihen. Bei mir ist es auch so, dass ich mich ja nicht prinzipiell entscheide, online oder halt offline, sondern wirklich halt rein situativ, wo ich sehe, nee, die Woche würde ich jetzt auch noch nach Nürnberg reisen, wäre die Woche mit 5 Reisetagen zu voll. Und ich habe dann leider entscheiden müssen, ich muss doch zu Hause bleiben und schalte mich halt online ein. Aber ich habe natürlich ein wirklich krasses FOMO gehabt, weil ich halt genau das, was ich eigentlich an Konferenzen so schätze, das verpasse ich halt. Natürlich liefere ich meine Session, das war auch spannend und kam gut an, ich habe ein paar neue Sachen hören können, aber was das Konferenzen ausmacht, habe ich halt komplett halt verpasst. Aber es ging nicht anders, sonst hätte ich wieder einen Spagat machen müssen mit krassen Reisewegen und aber es ist keine prinzipielle Entscheidung, sondern situativ entscheide ich jetzt online oder halt offline oder hybrid.
Na gut, den Reiseweg, den kriegt man, glaube ich, nie weg, ne? Weil man irgendwie vor Ort kommen will. Die Reise hat man auf jeden Fall mal. Was ich ganz spannend fand bei dem einen Feedback im Feedback-Formular, kam so der Gedanke auf, jemand hatte die Frage gehabt, ob man vor Ort kommen kann und wenn man an dem einen Tag ein Meeting hat oder zwei oder am zweiten Tag, ob es dann die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und das Meeting zu machen. Ne, und da hatte ich irgendwie kurz drüber nachgedacht, das ist eigentlich irgendwie eigenartig, ne? Man geht auf eine Konferenz, um dann da ein Meeting zu machen. Wenn das aber der Grund ist, der jemand davon abhält, vor Ort auf eine Veranstaltung zu kommen, warum denn nicht? Wenn man eh einen Bereich hat, wo man online an Sessions teilnehmen kann und jemand hat Nachmittag eine halbe Stunde ein Stand-up oder irgendeinen anderen Call oder Meeting, warum sollte der nicht bei 95% der Veranstaltung dabei sein können und dann eben kurz ein Meeting machen? Das stört er eigentlich überhaupt nicht. Und das ist was man für nächstes Jahr mir mal vorgenommen hat, mit zu überlegen, ob man das sozusagen auch mitkommuniziert, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man zwischenrein mal ein Meeting hat. Weil umgekehrt ist ja auch so, wenn jetzt jemand von zu Hause teilnimmt, dann nimmt er an 3 Sessions teil und hat in der 4. Stunde hat er ein Meeting und klingt sich vielleicht abends nochmal ein, da ist das ja auch in Ordnung. Warum soll das vor Ort nicht in Ordnung sein?
Also damit sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, weil ich hatte den gleichen Effekt gehabt vor 4 Wochen, als ich in Berlin war auf einer Konferenz, weil wenn ich reise, dann haue ich meinen ganzen Kalender leer mit Standard-Meetings. Ich sage quasi alle Sachen, sage ich ab. Aber ich hatte trotz der Konferenz in Berlin noch Webinar, ich halt nicht absagen konnte und wollte und durfte. Und da habe ich mir wirklich in diesem Coworking Space in Berlin noch einen Raum gesucht, um das Webinar halt auszuliefern und konnte deshalb auch auf die Konferenz fahren. Weil das Webinar hätte ich halt leider wirklich halt vorziehen müssen. Und genau so habe ich halt beides schön machen können. Und das ist halt die Zukunft, dass ich halt nicht entweder oder irgendwie absagen muss, sage, nee, ich finde da einen ruhigen Raum, mache schon ein Webinar und dann geht's wieder auf die Konferenz. Weil ich will ja gar nicht meine 8 Stunden Meeting bringen.
Ja.
Aber ich hab.
Ja, guter Gedanke.
Sehr, sehr guter Punkt.
Ja. Danke dir, Ragnar. So, ich sehe, Karl-Heinz, wir sind schon 4 Minuten über unsere Zeit eigentlich. Ich denke fast.
Genau.
Wir biegen auf die Endgerade ein, oder?
Es gibt zwar noch ganz viele Themen, aber wir hören jetzt mal auf, genau.
Wir werden ja auch bestimmt jetzt dann wieder regelmäßiger sein, nachdem die Hauptveranstaltungen durch sind. Nächsten Monat ist der nächste Termin. Ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt eine Woche verschoben. Müsste eigentlich in 3 Wochen sein, oder? Hast du es im Kopf?
Habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es ist dann auch Sommerzeit, da werden nicht so viele da sein, aber wir werden es irgendwie hinkriegen.
12. August sehe ich gerade. 12. August, 8.15 Uhr, wieder hier auf dem Twitter Space.
Ja.
Dann danke dir, Karl-Heinz. Danke für die zugehört haben.
Danke, Simon.
Viel Spaß euch, schönen Tag, schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.